cuál es mi deseo?
A ver.
Que mi papi no se muera.
Hola, tía.
Hola, mi amor. ¿Lista para la fiesta?
¿Puedo ir a ver a mi papá?
Lo que pasa es que necesito dormir un ratito para tener fuerzas para la fiesta.
Es que a veces siento que mi papá no me quiere. ¿Quién dice que no quiere que me vea?
Te ama con todo su corazón.
Halli, Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Reviews. Diesmal sind es wieder nur Joe und ich. Hallo Joe.
What's up, what's up?
Weil sich der Luke eine wohlverdiente Pause jetzt gönnt für die nächsten Wochen oder Monate, wo er sich jetzt erstmal so ein bisschen aus den Reviews zurückhält, was aber für uns kein Problem ist, weil ich habe mir gerade ein Abo geholt in den Münchner Kinos und ich bin in den Kinos jeden zweiten Tag so gefühlt, wenn ich sogar mehr, so im Schnitt.
Nein.
Also ich habe viel gesehen, heute tatsächlich sogar noch mehr als der Johannes.
Das ist
Dementsprechend fange ich auch erstmal alleine an. Wir haben auch nur einen Film zusammen angeschaut, über den reden wir dann ganz zum Schluss.
Ich meine, wir hätten noch einen zusammen gesehen, aber der ist schon länger raus. Das ist deswegen.
Stimmt, ja, genau.
Lassen wir den unter den Tisch fallen.
Genau, ansonsten wird es auch eine gottlos lange Episode.
Korrekt.
Machen wir lieber ein bisschen knackiger.
Nice, so, womit fängst du denn an?
Ich fange an mit dem Film Totem von Lila Avilés, einer mexikanischen Filmemacherin. Das ist der erste Film, den ich von ihr sehe, aber ich sehe auch, dass sie auch erst so seit einigen Jahren aktiv ist. Also allzu viel hat sie noch nicht gemacht. Mhm. Als Einstieg war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Bei Totem geht es nämlich der Film spielt über einen Tag. Wir fangen in der Früh, sind wir in einer öffentlichen Toilette. Dann haben wir Mutter und Tochter, die da gerade zusammen aufs Klo gehen und ein bisschen so Spielereien machen und so ein bisschen Bonding haben. Und es ist eine sehr süße Szene, wo wir halt die Mutter und die Tochter kennenlernen, gespielt von Naima Senties und Yasua Larios. Und hier unser Hauptcharakter ist das kleine 7 Jahre alte Mädchen, gespielt von Naima Senties, das in erster Rolle ist auch hier ist. Und im Prinzip geht es in diesem Film eigentlich einfach nur darum, dass ihre Mutter sie zu ihrem Schwiegerelternhaus bringt, wo gerade die Geburtstagsfeier von ihrem Vater, also vom Ehemann, vom Vater, vorbereitet wird. Dann kommen wir an und das kleine Mädchen verbringt so ein bisschen den Tag in den Vorbereitungen auf diese Feier. Sie kann den Vater noch nicht sehen, es ist zuerst so unklar, was ist hier los. Und wir sehen halt so eine Familie halt im Stress in der Vorbereitung. Es wird gekocht, es wird eingekauft, es wird vorbereitet, es wird dekoriert und es wird so ganz leise diskutiert, wenn die Kinder mal gerade nicht da sind und man kriegt so in Snippets, merkt man, was so wirklich los ist und wieso sie ihren Vater nicht sehen kann, dass er irgendwie krank oben liegt im Zimmer der verstorbenen Oma und dass er sehr, sehr schwach ist und man sieht so die Schwere der Krankheit, die wird erst so nach und nach preisgegeben. Beziehungsweise ist sowieso jetzt kein Film, hier gibt es keine Twists oder Schockfaktoren. Also der Vater, der hat Krebs und der liegt so halb im Sterben oder es ist impliziert, dass er halt einfach, dass er besiegt ist und es nicht mehr schaffen wird. Und
okay.
Im Prinzip ist diese Geburtstagsfeier so halb ein letztes Hurra für ihn sein soll, halb soll er halt seine Freunde und Familie wieder quasi versammelt sehen und halb wollen sie halt auch schauen, ob sie vielleicht für ein Treatment Geld sammeln können, weil klar, finanzielle Schwierigkeiten spielen in diesen sozialen Dramen immer eine Rolle, das ist natürlich immer drin. Aber halt alles so, also es ist nicht wirklich aus der Sicht des kleinen Mädchens, aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf ihr. Und wir sehen halt in dieser Familie, wie halt alle mit diesem Tag irgendwie umgehen und mit der Situation selber. Also man sieht ziemlich wenig vom Vater, erst so zur zweiten Hälfte und zum Ende des Filmes hin dann, wenn es halt zur Geburtstagsfeier kommt. Aber er hat einige Schwestern, sein Vater ist da, seine Tante ist da und die sind halt alle am Vorbereiten und am quasi einfach nur irgendwie leben und überleben und diese Situation überleben, was halt gerade mit ihrem so Bruder/Sohn/Neffen/Vater halt passiert. Und das halt alles auch nochmal zusätzlich zu einem Kind, das halt auch nicht wirklich weiß, was los ist. Also nicht weiß, wie und wie krank er ist und was er hat und welche Gravität halt dahinter steht. Und ja, es ist ganz typisch so ein sich eher zurückhaltender Film, diese sozialen Dramen, da habe ich jetzt schon einige gesehen. Also er fühlt sich wirklich so an, also ich habe einige in den letzten Jahren gesehen auf Mubi. By the way, den Film habe ich über Mubi Go im Kino angeschaut. Nice. Aber ich habe einige solche sozialen Dramen aus Lateinamerika gesehen, jetzt nicht speziell aus Mexiko, aber ich habe einen Film aus, ich glaube aus Chile, einen aus Argentinien, einen aus Peru gesehen, die halt alle so ähnliche Thematiken besprechen, auf ähnliche Weisen gemacht sind. Also dieser extreme naturalistische Fokus in der Machart, wie sie halt so Everyday Life zeigen wollen für meistens ärmere Familien in Lateinamerika. Und hier ist es halt ähnlich, obwohl es halt dann alles halt einfach nur auf diesen einen Tag fokussiert ist. Und halt wir halt wirklich so alle Facetten sehen, wie halt Menschen damit umgehen, die ihre Hoffnung beibehalten, die ihre Hoffnung verloren haben, die sich nicht damit abfinden wollen, die kämpfen bis zum letzten Schritt. Und da sieht man so diese Familie zusammenkommen und zerbrechen. Also da sind kleine Risse, kleine Heilungen innerhalb einfach nur dieses einen Tages, wie es halt so ein bisschen hin und her schwenkt mit, wie die Emotionen halt die ganze Zeit unter der Oberfläche brodeln. Und es ist ein super stark gemachter Film. Und dann halt auch zum Schluss haben wir halt den Geburtstag und haben wir die ganze Sequenz, dass halt auch dann der Vater mehr da ist. Und da hat es dann der Film auch geschafft, sehr emotional für mich zu werden. Also ich habe auch am Ende dann einfach heulen müssen, weil, keine Ahnung, halt diese, vor allem wenn es halt darum geht, wir haben eine kranke Person und dann sind aber seine Tochter oder sein Sohn, also beziehungsweise sein Kind ist halt immer noch da und will irgendwie aufheiternd sein. Und vor allem wenn in so einem Geburtstagssetting und dann diese Dualität von, man ist so berührt, aber man weiß, was kommt. Und es ist, für mich war es schon auf einem guten Level herzzerbrechend. Und ich war sehr überrascht von dem Film tatsächlich. Für mich, der kam, zu dem bin ich halt vollkommen unvorbereitet gegangen, weil ich bin auch Side Note, ich bin dann in Berlin, war ich kurz für übers Wochenende, da bin ich da angekommen, ich hatte jetzt 3 Stunden freie Zeit zwischen Ankommen und selber zu einer Geburtstagsfeier gehen und da habe ich gemeint, ah, schaue ich mir doch, schau mal, was auf MubiGo ist. Ach ja, okay, schauen wir mal, wo das am zeitlichsten passendste Kino ist. Und da ist es nicht so wie in München, wo man sich so, hat man so zwei Kinos zur Auswahl oder drei. Ja. In Berlin kann man halt wirklich überall hingehen, das heißt, das war sehr, sehr geil und habe dann am Ende diesen Film angeschaut und hat sich auch extrem gelohnt. Also für mich von meiner Seite natürlich halt auch, und das sage ich halt, ich glaube, das sage ich oft, aber diese sozialen Dramen, die sind nicht für jeden irgendwie. Es ist so eine bestimmte Art von Film, wenn man sowas nicht mag, glaube ich, wird man es auch nicht mögen lernen oder lieben lernen mit diesem Film. Aber wenn man auf sowas steht, dann wird man das ja auch sehr gut finden, weil die Performances sind über die ganze Front sehr gut und sehr gut gemacht und aber auch eine sehr, ja, subtile oder, ja, subtil will ich gar nicht sagen, aber einfach die Performance von unserer Protagonistin, also von dem kleinen Mädchen, von Sol, so ist der Charakter genannt, war für mich emotional sehr stark und man ist da so wirklich mit dabei, auch wenn es halt an Stellen meandering ist, aber dann ist so, das ist halt diese Art von Film, der sich halt auch so ein bisschen einfach den Tag, der da passiert, aber auch jeden Charakter einfach atmen lässt und die halt einfach machen lässt.
Ja, ja.
Das heißt, es ist schon ein kürzerer Film, also es sind, ich glaube, knapp über 90 Minuten, aber selbst der ist, wie gesagt, Plot ist hier nicht wichtig, das ist halt einfach dieser Tag, der halt passiert. Und ja, am Ende hat es mich dann schon sehr, sehr am Herzen gepackt. Von meiner Seite ist das eine sehr warme Empfehlung. Ich habe ihn sehr gut gefunden. Der ist auch bei mir jetzt überraschenderweise auch relativ hoch in meiner Top-Liste gelandet. Jetzt einfach nur generell für dieses Jahr. Jetzt nicht vielleicht in der Top 10, aber auf einem ganz guten Platz. Aber es ist
nice.
Für mich ein sehr lohnenswerter Film. Also es ist eine warme Empfehlung für Totem von Lila Aviles.
Jetzt noch die entscheidende Frage.
Ja.
Ist da europäisches Geld mit drin? Konntest du den für die European Film Challenge verwenden?
Ja, konnte. Ach, ich. Wirklich? Da ist europäisches Geld mit drin. Das war das Lustige. Das hatten wir noch nicht erwähnt gehabt. Joe und ich sind da gerade dabei, bei der European Film Challenge unsere Sachen einzutragen.
Sehr zu empfehlen.
Wenn man da eventuell zur Berlinale geschickt werden könnte. Und da muss man halt europäische Filme sehen und die hochladen. Und während ich den Film gesehen habe, waren dann schon diese Credits von, also die ganz am Anfang waren schon diese Production Companies, okay, Frankreich, Dänemark, das ist nice, gut, das freut mich.
Schön.
Und dann habe ich es dann eingegeben und die Website hat es akzeptiert als eine zumindest zum Teil europäische Produktion.
Perfekt. Volle Punktzahl.
Volle Punktzahl habe ich da bekommen, weil man die meisten Punkte kriegt, wenn man die Filme im Kino anschaut. Deswegen Shoutout zur European Film Challenge für unsere Zuhörer, falls ihr auch Bock habt, damit zu machen. Ja, vollste Empfehlung von meiner Seite. Und damit spielen wir einen Trainer und es geht zu Joe.
Retail traders have hooked into GameStop.
I think they think it's a good investment. It looks like there's one guy driving all the buying.
Who is this schmuck?
Dumb money, man.
Happy to take it.
Wall Street is betting that this company is going to fail. And if it fails, these hedge fund assholes make a shit ton of money. 70,000 people have watched this video.
Corey Kitty, I love you!
If he's in, I'm in.
If he's in, I'm in.
GameStop, those shares not stopping.
The stock is only going to go up.
When they hit, I'm going to buy you a mansion.
Let's drink to that.
My brother is a fucking nerd.
Wall Street must be seeing this, right?
Holy fucking shit.
Holy shit.
You should probably dial in.
Holy fucking shit.
Dumb Money ist der neue Film von Craig Gillespie, der Filme gemacht hat wie I, Tonya, Cruella von vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so. Pam and Tommy, die Miniserie, die ich auch sehr gut fand. Also ein Filmemacher, den ich sehr, sehr mag. Und es ist die Verfilmung der wahren Geschichte des GameStop-Aktientheaters von vor zwei Jahren. Also sehr aktuell, sehr schnell rausgekommen, der Film. Reden wir gleich drüber, ob ich das gut finde oder nicht. Spielen mit ein ziemlicher All-Star-Cast mit Paul Dano, Shailene Woodley, America Ferrera, Pete Davidson, Seth Rogen, Mayala, Tyler Ryder, Anthony Ramos, Nick Offerman, Sebastian Stan, wen kennt man noch? Clancy Brown, Vincent D'Onofrio,
oh Gott.
Dane DeHaan, Larry Owens, ja, und viele, viele mehr. Es ist so ein Film, wo immer wieder mal irgend so eine bekannte Persönlichkeit auftaucht und du denkst, was machst du hier drin für zwei Szenen? Interessant.
Hört sich wie ein McKay-Film an.
Ja, genau, so fühlt er sich auch an, total. Das 100% fühlt es sich so an. Das ist ähnlich subtil. Und es handelt von Keith Gill, alias Roaring Kitty, ein YouTuber, Twitch-Streamer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube YouTuber, der oder ja, Streamer halt, whatever, der halt in dem Reddit vom Wall Street Bets aktiv war und so eine Persönlichkeit wurde, weil er eben GameStop als Aktie, als Geldanlage immer wieder gehypt hat, gesagt hat, dass es undervalued ist, unterbewertet ist und halt so dagegen geschossen hat, dass große Hedgefonds da gegen GameStop immer Short Options in großem Stil aufgemacht haben, sprich gegen GameStop gewettet haben sozusagen. Und also quasi je weniger GameStop mehr wert wurde, desto mehr Geld haben die gemacht. Und er fand das scheiße und hat halt so eine quasi so eine ganze Bewegung losgetreten, die sich dann so ein bisschen verselbstständigt hat, wo hunderte, tausende Leute ihm gefolgt sind und GameStop-Aktien gekauft haben, den Preis unglaublich in die Höhe getrieben haben, wobei die Hedgefonds Milliarden verloren haben und die Kleinanleger halt deren Portfolios für eine Zeit auf jeden Fall extrem viel wert waren, bis dann die App, über die das alle gemacht haben, Robinhood, dazwischen gegangen ist und quasi das Trading von GameStop untersagt hat. Und dann ist das ja alles so ein bisschen in einem Debakel geendet, weil halt die Großanleger, ja auch Washington dann eingeschritten ist und so. Und der Tenor des Films ist so, der Kleinanleger wurde gescrewt und die großen Firmen wurden quasi so beschützt gegen das Interesse der Kleinanleger und bla. Das ist der Film auch nicht wahnsinnig subtil, was das angeht. Also man möchte sagen, preachy, also nicht, dass es schlecht sein muss, wenn ein Film nicht subtil ist und sehr in your face mit der Message. Also ich meine, Barbie ist ein Film, den ich sehr mochte dieses Jahr, der auch seine Message in die Augen lasert sozusagen. Aber der hier war sehr, keine Ahnung, sehr plump, was die Message anging. Also der endet wirklich mit Texttafeln so nach dem Motto, ja, die Großen haben wieder gewonnen hier, aber das hat schon so eine Spur hinterlassen, was Roaring Kitty und die Leute hier gemacht haben. Wall Street wird die kleinen Anleger nie wieder unterschätzen. So nach dem Motto, so quasi, ja, die haben die Welt verändert damit. Und ich saß dann so im Kino und hab mir so gedacht, Leute, der Film ist nicht, also keine 2 Jahre, seitdem das alles passiert ist. Ihr könnt dieses Statement nicht machen. Das ist Schwachsinn. Also, hey, wenn es wahr wäre, cool, aber ne, das ist halt einfach, also das war ein krasser Fall von too soon für meinen Geschmack. Und das tatsächlich mit dem Großteil des Films. Craig Gillespie's Stil ist ein Film, ist ein Stil, Filme zu machen, den ich sehr mag. Er ist sehr energetisch, wahnsinnig viele Needle Drops, musiklastig der Film, super energiegeladen. Also wenn man gerade Cruella oder I, Tonya und so gesehen hat, weiß man, wie er so inszeniert. Oder auch Parmentor, also alles, was er halt so gemacht hat, ne? Deswegen hatte der Film Drive, der hatte seine unterhaltsamen Momente und auch gab auch die ein oder anderen lustigen Stellen, bei denen ich lachen musste. Was den Film aber für mich konstant davon abgehalten hat, mehr als mittelmäßig gut zu sein, ist, dass es noch nicht wirklich viel Story zu erzählen gab da drin. Also die Geschichte von Paul Danos Charakter, von Keith Gill, von Roaring Kitty ist nicht super interessant. Das ist einfach nur ein Typ, der einen Hunch hatte, eine Bewegung davon überzeugen konnte. Und dann geht es halt die ganze Zeit drum, verkauft er oder verkauft er nicht, ne? Und da verkracht er sich, oder da gibt es dann halt so Spannungen mit seiner Frau so ein bisschen. Und das ist es. Die Stakes sind nicht, also klar, der könnte seine Kohle verlieren, so, ne, das ist hart. Weil er hat da sehr viel Geld reingesteckt. Ich weiß nicht, irgendwie 50.000, 100.000 Dollar oder so hat er in GameStop-Aktien irgendwann gekauft. Also das ist jetzt nicht nichts, aber so die emotionalen Stakes sind halt einfach, hat er recht oder hat er nicht recht? So, und das war's so ein bisschen. Und da ist nicht so wahnsinnig viel rauszuholen aus dem Charakter, wie ich fand. Und dann ist der Film, erzählt der Film halt parallel die kleinere Geschichten von lauter PrivatanlegerInnen, die dem halt gefolgt sind. Also du hast America Ferrara, die eine Krankenschwester ist, die da quasi ihr letztes Erspartes dann reinsteckt, weil sie ihm glaubt. Oder du hast 2 College-Studentinnen, die hoch verschuldet sind durch die hohen College-Gebühren in den USA und die das Geld brauchen könnten und mit ihm da anlegen. Und ne, so hast du halt lauter so ein paar parallel erzählte Kleingeschichten, zu denen es immer wieder hinspringt. Aber die Charaktere sind halt alle so Stock-Charaktere, ne? Also wo America Ferrera auftaucht als Krankenschwester, das fühlt sich fast schon, fühlt sich sehr fake an dadurch, ne? Weil es halt, okay, was für eine Profession würdest du einer Working-Class-Woman geben, mit der wir mitfühlen? Natürlich eine Nurse, die überarbeitet ist und Geldprobleme hat und so weiter. Das fühlt sich alles nicht. Also, aber mehr ist es nicht, ne? Es ist so, wir fahren nicht mehr über diese Charaktere, weil es geht ja hauptsächlich um Paul Dano. Das heißt, wir springen immer mal nur zu denen und dann sind die halt alle so ein bisschen so Stock-Charaktere. So Schaufensterpuppen, die mal eine emotionale Reaktion haben, weil miteinander, die gucken immer mal auf ihr Handy und sagen, oh shit, ist es hochgegangen? Oh shit, ist es wieder runtergegangen? Soll ich verkaufen? Soll ich nicht verkaufen? Aber mehr erfahren wir über die größtenteils nicht und das ist ein bisschen dünn dann. Und dann hilft es halt nicht, dass Paul Dano, der unser Protagonist ist und der Hauptteil der Geschichte, auch nicht wahnsinnig viel mehr Substanz hat. Und dann bleibt dem Film halt nur noch die Message, die halt so, ja, fuck the system gegen die Großanleger, die kleinen Leute gegen die Großanleger, cool und alles, aber halt einfach, naja, das ist halt nicht mehr als ein Tweet, so vom Inhalt her. Und dann erzählt der Film halt den Großteil der Geschichte um das Ganze halt immer wieder in Montagen von Newsclips, von TikTok-Videos, von bla. Und da merkst du dann halt irgendwie, ja, okay, also das ist nicht mehr als ein Video-Essay, das ist nicht, da ist keine Geschichte drin, ne? Der will eigentlich nur erzählen, hey, das ist passiert und fick die großen Banker, aber mehr ist da nicht drin und...
Genau so habe ich davon erfahren.
Ja, ja, genau, das ist dann für einen Kinofilm ist das halt ein bisschen wenig dann so, ne, und wenn ich jetzt im Kino bin und eine Geschichte erzählt bekomme, ist es halt, wenn das jetzt ein Video-Essay gewesen wäre, ohne Dramatisierung und fucking All-Star-Cast, dann wäre das was anderes gewesen, dann wäre es interessant gewesen, weil so viel, also ich hatte es schon mitgekriegt natürlich vor 2 Jahren, aber so detailliert wusste ich es halt nicht. Ja, und das war dann alles ein bisschen dünn und dann war das Lustigste, war dann einfach, als die fucking Endcredits losgingen und fett drauf steht, dass der Film von den Winklevoss-Zwillingen produziert ist.
Lol.
Es ist halt einfach so, und da hast du richtig gemerkt im Kino, das war ein kleines Kino hier in Berlin, da waren 20 Leute oder so drin, aber du hast ein richtiges Raunen durch diese paar Leute, die in diesem Kack-Kino saßen, war so, oh, so also, was, what the fuck, nicht dein Ernst. Und dann habe ich später auf Letterboxd, ich habe mein Letterboxd-Review geschrieben, wo ich nur gesagt habe, wie mein Gesicht entgleist ist, als der Name von denen aufgetaucht ist, und dann bin ich durch die anderen Reviews gescrollt und so die Hälfte der Reviews ist einfach fucking Winklevoss, wo die aufgetaucht sind, what the fuck. Ist halt einfach so, ne, also die mangelnde Selbstreflexion, die mangelnde Selbstreflexion in einem Film über die kleinen Leute gegen die Reichen da oben zu machen, von zwei fucking Rich Kids, die alle aus dem Social Network Film kennen, einfach auch, ne, deren Namen man einfach kennt, weil man The Social Network gesehen hat und mit Armie Hammer auch noch verbindet. Ist halt einfach so. Und dann nennen sie ihre Produktion halt auch irgendwie Winklevoss Productions oder so, ne? Also ich hätte halt irgendeinen Fantasienamen genommen. Ist ja okay, wenn die Filme, ist ja cool, wenn die Geld in Filme stecken wollen, aber so, ja, der Name ist halt einfach, haben sie was verpasst, ja, so, ne? Ja. Ist halt einfach mit was anderem verbunden. Naja, aber das nur am Rande, das war dann noch das ironische Ausrufezeichen am Ende. Ja, alles ein bisschen dünn, nichtsdestotrotz sehr energetisch und gelegentlich unterhaltsam. Und die Geschichte, also als News-Item ist es interessant, wo man auch noch in 20 Jahren, ah ja, erinnerst du dich, als die GameStop-Leute da den Hedgefonds Milliarden abgeluchst haben sozusagen oder vernichtet haben von deren Vermögen. So. Ja, das ist eine interessante Anekdote. Hätte es ein Film sein müssen, nicht anderthalb Jahre später, weil da fehlt einfach die Perspektive und das merkst du die ganze Zeit. Also es ist keine volle Verschwendung, diesen Film zu gucken, aber ich würde ihn jetzt auch nicht wahnsinnig empfehlen. Und damit mach mein Trainer.
Bonne nuit.
Je peux plus t'emmener qu'à 800 mètres de dos, les yeux fermés. Enchanté. Moi, tu me donnes n'importe quelle moto et je te fais trois loupines, t'as jamais vu ça de ta vie. Eh ben écoute, si on monte un cirque, on t'appellera merci beaucoup.
Je suis sûr que tu feras l'affaire. Et Alex, c'est très sympa, tu verras.
Damit zurück zu mir. Ich habe mir einen Film auf Netflix angeschaut. Habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Und einfach nur wegen den Macherinnen, die halt hier beteiligt waren. Deswegen war ich interessiert. Normalerweise vermeide ich Netflix-Filme wie die Pest. Außer die sind halt von irgendeinem allergrößten Namen gemacht, wo man dann weiß, das wird irgendwie sein eigenes Produkt sein. Aber normalerweise fühlt man so diese Netflix-Produktionen, die fühlen sich alle so ähnlich an, die fühlen sich alle so gleich an, den ganzen Rest ist so, dass es so raushaut. Hier hatte ich das Interesse, weil es sich um den Film Wing Women handelt, ein französischer Film, gemacht von Melanie Laurent, eine Frau, von der mir nicht bewusst war, dass sie auch als Regisseurin schon seit einer Weile tätig ist. Ich kenne sie nur aus ein paar Filmen, allen voran ihrer Rolle in Inglourious Basterds, wo sie Shoshana spielt, die jüdische Projektionistin, die dann letztendlich Nazi-Deutschland zur Strecke bringt, indem sie alle wichtigen Leute in Brand setzt.
Yes.
Aber ja, Melanie Laurent, schon seit einer Weile als Filmemacherin tätig, als Regisseurin tätig. Mir war das nicht bewusst. Hier hat sie ein Projekt hier mit Netflix zusammen gemacht. Ein anderer Grund auch für mich, wieso ich da sehr interessiert war, weil Adele Exarchopoulos. Also nochmal wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Weil sie da mit dabei ist. Und haben wir vor ein paar Monaten in Passages über sie geredet. Und sie hat jetzt auch schon in letzter Zeit sie macht ziemlich viele Projekte. Ich habe auch schon irgendwie zwei Trailer gesehen dieses Jahr. Also jetzt in Berlin, wo sie in zwei anderen französischen Filmen jetzt mit dabei war.
Animal Kingdom, der auch irgendwann demnächst rauskommt, der auf dem Fantasy-Filmfest lief, der ist sehr gut, der ist auch mit ihr.
Ein Trailer, den ich auch in Berlin gesehen hatte, das war ein Film All Your Faces, wo sie jetzt auch mit dabei ist, der jetzt auch jetzt erst rauskommt, beziehungsweise ganz kurz, also jetzt sehr bald rauskommen wird, irgendwie auch als Teil hier in Deutschland der französischen Filmwoche, die auch da beworben wurde. Ich glaube, die war jetzt gerade oder kommt jetzt diese Woche.
Kommt jetzt irgendwann, ne?
Kann ich jetzt nicht direkt sagen.
Da ist Animal Kingdom auch dabei.
Ah, ja, sieht man. Ja. Und da vor allem hat das bei mir geweckt, weil ich finde sie super. Und wir haben noch einige andere mehr, die in diesem Film dabei sind. Unter anderem Manon Brèche, Philippe Catherine und Isabella Gianni hat hier eine prominente Rolle in diesem Film. Auch eine Schauspielerin, von der ich lang nichts mehr gesehen hatte. Also eigentlich eine Crew und ein Cast, von dem man eigentlich sehr interessante Sachen erwarten kann. Und hierbei handelt es sich um einen Heistfilm, ein Duo, also die Wing Women, das sind Melanie Laurent und Adele, also Melanie und Adele, ihre Charaktere, die einfach so ein schon lang eingespieltes Team von halt Diebinnen sind. Oder nicht von Diebinnen, sondern so professionellen Kriminellen, wo sie halt einfach ihre Aufgaben kriegen und dann zusammen halt ausführen. Melanie ist so die Diebin. Und Adele ist die Waffenexpertin, die Sniperin, die dann immer hin und her schießt. Das sieht man auch am Poster hier auf Letterboxd, wo sie halt einfach so mit einem fetten Gewehr, mit so einem fetten atomischen Gewehr einfach chillt. Und sie sind so ein alteingespieltes Team, arbeiten zusammen für Isabella Gianni. Das ist so der Crime-Boss, der lokale oder regionale, für den sie halt ihren Wagen da gehitcht hatten. Die Dynamik zwischen den beiden ist super cool. Man merkt, es läuft schon seit einer Weile und der Film fängt dann damit an, dass sie halt gerade eine Mission so auf so dieses vollkommen lässige. Es ist zwar super gefährlich, was gerade passiert, aber die beiden sind schon solche Profis, dass es halt sie gar nicht so wirklich juckt, was gerade los ist. Und sie eher so darüber reden, was sie jetzt zunächst einkaufen wollen, wenn sie nach Hause kommen und auf was sie Bock haben zu essen oder so. Das heißt, wir sehen so diese Phase ihres kriminellen Lebens und es wird dann quasi abrupt gezeigt, dass sie eigentlich aufhören wollen. Allen voran auch, weil Melanies Charakter, Carol, schwanger geworden ist. Und deswegen so, ja, okay, ich will mit meinem kriminellen Leben aufhören. Und da kommt dann die Spannung rein, weil ihr Boss, die kann das nicht haben, die wird das nicht haben. Das ist hier der beste Angestellte, die kann sie nicht gehen lassen. Und da kommt es dann zum Konflikt und der führt dann so dem Film entlang, wo sie natürlich, wie man es kennt, ja halt gezwungen wird und dann so ihre letzte große Mission annehmen muss. Wenn das erledigt ist, dann wird nochmal geredet. Es ist ein ziemlich unterhaltsamer Film, ziemlich sexy Film, ein ziemlich auch spaßiger Film und witziger Film, vor allem weil dieses Duo von unseren beiden Diebinnen, die sich dann auch quasi eine Dritte dazu holen, eine Fahrerin, gespielt von Manon Bresch, die dann auch dazu kommt, die halt auch sehr gut in diese Dynamik reinpasst. Ein super unterhaltsamer Heistfilm. Man hat so oft Züge von der Lässigkeit von den Oceans-Filmen. Also das ist sehr, sehr, sehr entspannt gemacht. Die Settings sind halt all over the place. Ist halt dieses, ich meine, das kennt man, wir sind in den Alpen, wir sind am Strand, wir sind da. Yeah. Es ist überall wunderschön. Wir haben überall genügend Ausreden, also gleichzeitig coole Actionsequenzen zu machen, aber auch super coole Outfits zu haben und einfach so super lässig einfach so durch Sizilien rumzu, oder Korsika ist es, glaube ich, durch Korsika rumzulatschen. Nice. Also so diese Art von Film. Er ist sehr abenteuerlich, sehr, sehr lässig gemacht. Und ich bin halt sehr auf der Kippe mit diesem Film, weil, wie ich jetzt am Anfang erwähnt hatte, vermeide ich oft diese Netflix-Produktionen. Und obwohl dieser Film ganz eindeutig so seinen eigenen Stempel hier hat und sehr viele Elemente da sind, die mir gefallen, habe ich aber im Gesamtpaket das Gefühl, dass es sich trotzdem einfach wie ein Netflix-Film anfühlt. Nicht nur wie ein Streaming-Film, also dass er jetzt nicht in den Kinos war, sondern einfach ganz speziell wie ein Netflix-Film. Und das ist so eine Sache, die ich gar nicht so wirklich in Worte fassen kann, weil, wie gesagt, ich vermeide sie eher, deswegen habe ich gar nicht so ein Vokabular dafür, was sind so die gemeinsamen Charakteristiken, die halt alle da gemeinsam haben. Das sind eher so, immer wenn ich Ausschnitte oder Trailer sehe, ist dann so, ah, okay, dieser Film ist wahrscheinlich irgendwie so eine Netflix-Produktion und meistens liege ich da richtig. Und dieser hat halt auch ja Anzeichen davon. Aber wie gesagt, ich tue mir jetzt gerade schwer, das wirklich in Worte zu fassen. Es fühlt sich so ein bisschen luftlos an. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist so ein gewisses Feeling, was ich halt während dem Film eigentlich fast die ganze Zeit hatte, dass es mich halt so ein bisschen runtergezogen hat. Also auch im Großen und Ganzen, also das, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass die einzelnen Parts mir besser gefallen als das große Gesamte. Also dass halt im Endeffekt so, the sum of its parts sind für mich irgendwie, passen nicht weniger gut zusammen, als sie einzeln vielleicht Potenzial hätten. Und da muss ich sagen, ich war jetzt nicht direkt enttäuscht. Es ist kein schlechter Film. Also er ist all right. Er ist completely okay. Da kann man nichts sagen. Er hat coole Actionsequenzen. Er ist an vielen Stellen ziemlich lustig. Vor allem diese halt Dynamik zwischen zwei Frauen, also halt diese vollkommen liebevolle Freundschaft, die sie hatten, wo man halt fast schon sagen muss, okay, beste Freundinnen / Schwestern / einfach Lebensgefährten, platonische in dem Fall, weil sie beide auf Männer stehen, aber halt trotzdem einfach so eng sind, dass es okay, wir verbringen den Rest unseres Lebens zusammen und das ist halt quasi das, was wir gerade machen, aber das müssten wir nicht machen, wir könnten auch zusammen irgendwo Bauern werden oder was auch immer. Also sie haben sich gegenseitig ausgesucht, aber es ist halt gerade so einfach, das ist halt einfach gerade das Leben. Es ist jetzt nicht, was man sich ausgesucht hatte. Und da ist viele, viele halt interessante Aspekte davon drin und viel, viel Humor, viel auch dieses Abenteuerliche, dass sie halt so hin und her durch Europa jetten für ihre Aufgaben, ist halt auch ziemlich cool. Aber es kommt halt nicht alles so perfekt zusammen, beziehungsweise die Höhen, die es erreicht, sind einfach nicht so hoch, ist die Sache. Und die Tiefen sind sind auch nicht so tief. Also es ist ein ziemlich alright Film, der mich am Ende aber halt nicht wirklich gefesselt hat. Also kein Aspekt davon war dann wirklich überragend für mich. Das war dann so eine Sache, wo vielleicht nach den ersten paar Minuten ich sehr enttäuscht war, weil ich dachte, ah okay, ich liebe die Dynamik, die zwei Schauspieler sind super, ich bin gespannt, was alles so kommt. Und dann ist er nie wirklich so, ja, die Rakete hat irgendwie nicht gezündet. Also es ist einfach nicht so hochgeflogen, ich weiß es nicht. Also ich tue mir richtig schwer, in Worte zu fassen, was mir da gefehlt hat. Und die eine Sache ist, dass es für mich, es fühlt sich so an wie eine Netflix-Produktion. Es ist auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Dreck wie, keine Ahnung, Red Notice, ja, was halt wirklich dann Trash ist. Das ist es hier nicht. Aber irgendwas ist da dran. Und mich stört es, also ich hätte gern deine Meinung dazu gehört, weil so zu sehen, was du darüber gedacht hättest. Weil im Großen und Ganzen, also ich bereue es nicht, den Film gesehen zu haben, aber es ist halt auch nicht irgendwie, im Großen und Ganzen am Ende ist er so auch ein bisschen whatever. Mhm. Vor allem halt auch eine Sache ist, dass er dann so ein Setup hat fürs Ende, wo er so ein bisschen so, he wants to have the cake and eat it too. Er will einfach es in beide Richtungen machen, was für mich sich am Ende sehr cheap angefühlt hat, obwohl es dann am Ende eine sehr emotionale Szene eigentlich sein soll. Mhm. Das hat es dann für mich ein bisschen untergezogen, auch vielleicht dann auch in Retrospekt halt auch den ganzen restlichen Film so in Perspektive gesetzt. Aber ja, it's okay. It's alright. Es ist sehr fun an manchen Stellen, aber so als Gesamtpaket ist es jetzt auch nicht überragend. Also man kann damit Spaß haben, wenn man kompetenten und schönen Frauen zuschauen will, dass sie einfach cool und lustig und selbstbewusst und einfach coolen Scheiß machen, dann kann man sich den auf jeden Fall hier bieten. Und dann gibt es halt noch so eine, sag ich mal, so 3-4 Sequenzen, die halt wirklich ziemlich cool, sehr stark sind. Aber nice. So der Rest fehlt halt so ein bisschen.
Okay.
Aber
ja. Ja, ich habe schon vor, den noch anzuschauen. Also,
okay, dann freue ich mich auf deine Meinung, wenn das dann kommt. Und damit gebe ich wieder zurück an dich und wir spielen einen Trainer.
Carol Danvers, das verlorene Kind der Milchstraße.
Nick Fury, mein Lieblingsaugenklappenträger.
Wie läuft's da draußen?
Oh, du weißt schon. Kalt, keine Luft. Weltraum halt.
Captain Marvel, die Vernichterin. Du hast mir alles genommen. Und jetzt werde ich mich revanchieren. Was war das denn?
Sie hat unsere Lichtkräfte miteinander verschränkt, sodass wir Plätze tauschen, wenn wir sie benutzen.
Starke Theorie.
Du kannst Licht absorbieren. Ich kann es sehen. Und Kamala.
Wer ist Kamala?
Hi.
Sie kann Licht in greifbare Materie verwandeln, was wirklich schwer zu glauben ist.
Ich kann's euch ja zeigen.
Nein!
The Marvels ist seit langem mal wieder ein Marvel-Release. Ich weiß gar nicht, wann war der letzte Marvel-Film? Kann mich schon gar nicht erinnern.
War das nicht Guardians 3, oder?
Oh ja, stimmt, das ist noch gar nicht so lange her.
War das, ja doch, oder? Im April oder so.
Ja, sowas, ja, das kann gut sein.
Das ist so ein bisschen langsamer geworden.
Ja, Gott sei Dank. Der ist unter der Regie von Nia Da Costa, eigentlich sehr interessante Regisseurin, hat das Candyman Remake Boot whatever gemacht vor ein paar Jahren. Und es spielen mit Brie Larson, Tayona Paris, Iman Vellani, Samway Ashton, Park Se-jun, Samuel L. Jackson, Lashana Lynch und viele mehr. Und ist, ja, das Sequel zu Captain Marvel von vor, was weiß ich, x Jahren. Und handelt von, bringt in dem Fall zusammen Carol Danvers, Captain Marvel, gespielt von Brie Larson, mit Iman Vellanis Miss Marvel, die in der Disney Plus Serie ihr Debüt hatte, genau wie Tayona Paris's, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, hat die einen Code? Nee, das ist so ein Witz, dass sie kein Monica Rambeau, genau, dass sie noch keinen Namen hat oder so, die in Captain Marvel vorkam als Kind und dann in WandaVision in der Serie ihre Kräfte bekommen hat, weil sie durch dieses weirde Ding, was Wanda gemacht hatte, irgendwie verändert wurde, whatever. Es ist inzwischen so konfus mit den ganzen Serien. Ja, es ist ein Problem. Und die drei werden durch ein Thingamathing, whatever, Science-Fiction-Bullshit verlinkt. Also ihre Kräfte werden verlinkt, weil sie alle ähnliche Kräfte haben und finden sich in der merkwürdigen Situation wieder, dass wenn eine von ihnen ihre Kräfte einsetzt, dass sie dann den Platz tauschen instantly quasi. Also, dass dann eine von den anderen mit derjenigen, die gerade ihre Kräfte eingesetzt hat, den Platz tauscht. Und gleichzeitig taucht eine Villainess auf, gespielt von Zoe Ashton, Darben heißt sie, die Kree, was die Kultur, der Planet ist, von dem auf den Carol Danvers entführt wurde in Captain Marvel und deren AI, die den ganzen Planeten kontrolliert hat, sie am Ende von Captain Marvel zerstört hat, falls man sich erinnert. Und jetzt ist der Planet quasi in den Ruin getrieben, weil sie quasi die Herrschaftsstruktur beendet hat, ohne dann irgendwas als Alternative zu bieten. Also das ist auch so ein bisschen thematisch eigentlich ganz interessant, was der Film zumindest dahingehend will. So dieses, okay, die hat quasi ein Regime gestürzt und keine Alternative geboten und natürlich entsteht daraus nichts Gutes. So gibt es ja durchaus Echtweltbezug. Genau, und die Villainess, also der Planet ist ausgetrocknet und die Sonne des Planeten stirbt und die Antagonistin des Films hat dasselbe Vorhaben wie die Bösewichte in Spaceballs, nämlich beginnt sie damit von einem anderen Planet die Atmosphäre abzusaugen, um ihrem Planeten zuzufügen. Von einem anderen Planet will sie das Wasser klauen und ihrem Planeten und dann will sie letztlich natürlich die Sonne der Erde, die Energie rauben, um ihre eigene Sonne wieder aufzutanken. So, ne? Das ist sehr lustig. Und das tut sie über diese Space-Portale, mit denen die Marvel-Leute alle durch die Galaxie reisen, ne? Deren Form von, die machen ja keinen hier Warp-Speed, schneller als Lichtgeschwindigkeit, so, ne? Sondern die hüpfen ja immer durch irgendwelche Portale mit ihren Spaceships. Und genau, das macht sie, also sie macht quasi Portale zwischen diesen Planeten und ihrem eigenen Planeten und dann saugt sie das ab und füttert ihren eigenen Planeten und das ist natürlich sehr böse, weil sie zerstört dabei Planeten und die drei Marvels müssen sie aufhalten und natürlich sind sie daran gehindert mit dem Problem, dass wenn sie ihre Kräfte einsetzen, sie ständig hin und her teleportieren und müssen sich natürlich auch kennenlernen, so menschlich. Und das ist der stärkste Teil des Films, wie ich fand. Also wann immer Brie Larson, Tayona Paris und Iman Vellani in einem Raum sind und einfach Bonding-Time haben, scheint der Film, ist er tatsächlich sehr unterhaltsam. Also Iman Vellani ist da ganz, ganz vorne mit dabei als der Star dieses Films für meinen Geschmack. Sie ist einfach sehr ansteckend mit ihrem Enthusiasmus und sie ist sehr lustig. Also sie fand ich auch in Miss Marvel in der Serie sehr gut. Die hatte ich ja noch gesehen. Und da gibt es Sequenzen, wo die drei quasi bonden in Captain Marvel's Spaceship und dann so das mit dem Hin und Her teleportieren, wenn sie ihre Kräfte einsetzen, ausprobieren, indem sie so Shit machen, wie sie jonglieren und teleportieren sich dann hin und her und versuchen quasi, dass dann die Person, die Position der Jongleurin teleportiert, dann das Jonglieren weitermacht und so. Ne? Also sie versuchen sich so zu koordinieren und machen da so Minigames draus und so. Und das ist super unterhaltsam. Das macht richtig Spaß. Einfach weil die Chemie zwischen den dreien super ist und man hat das Gefühl, die haben alle Spaß beim Dreh und das ist einfach ansteckend. Also wann immer der Film das macht, ist er sehr gut. So gut wie alles andere hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker gerissen. Oh Wunder, surprise, surprise. Ich weiß, alle sind wahnsinnig geschockt von dieser Revelation. Wann immer der Film sich mit dem üblichen Marvel-Bullshit beschäftigt, ist er leider super ermüdend. Ich finde die Storyline ist sehr, sehr schwach. Wie gesagt, die Antagonistin, der Plot ist ein bisschen lächerlich. Von der thematischen Grundlage, wie gesagt, eigentlich interessant. So dieses, okay, Captain Marvel hat einen Regimesturz gemacht, aber sich nie wieder darum gekümmert, was dann danach kam oder wie sie den Leuten da raus, ne, was das System ist, das daraus entsteht. Das ist eigentlich eine gute thematische Grundlage, wie ich finde, da wird nicht besonders viel draus gemacht, außer dass jetzt die Antagonistin mehr Redeeming Qualities hat, sage ich jetzt mal, als vielleicht der übliche Marvel-Villain, aber das wird auch ganz oft links liegen gelassen und am Ende ist sie dazu da, dass die sich gegenseitig am Ende auf die Fresse hauen und so, ne? Also das ist jetzt, er findet in keinster Weise das Rad neu und die Antagonistin ist auch einfach nur, ne, wie immer ein Spiegelbild der Protagonistinnen in dem Fall und dann gibt's halt am Ende, hauen sie sich alle auf die Fresse und das ist halt der übliche Marvel-Kram und das ist alles sehr ermüdend, das ist alles super dünn, das ist alles nicht weiter spannend, die Action-Sequenzen sind die typischen Marvel-Action-Sequenzen, die sich anfühlen, als wären sie Plastik. Hier mit dem unterhaltsamen Twist gelegentlich, dass dieses Hin- und Her-Geteleportiere halt ein lustiger Twist ist, wird aber, irgendwann ist es halt auch erzählt, ne, also das hat einen Novelty-Factor bis zu einem Grad, aber wenn die fünfte Action-Sequenz damit kommt, dann hast du es auch erzählt. Der Film macht ein paar sehr wacky Entscheidungen, was ich eigentlich ganz geil fand. Also der trifft ziemlich genau zum Midpoint des Films eine Entscheidung, die, glaube ich, sehr viele Leute verloren hat, wo das passiert ist. Das ist brave, sage ich mal, was der Film da macht.
Okay.
Das mochte ich aber. Das waren tatsächlich immer, wenn der Film super, super silly wird, da hatte ich das Gefühl, okay, das ist, was der Film eigentlich sein will. Ne? Ein super silly Space-Adventure mit drei Protagonistinnen, die halt eine super Chemie haben und lustig sind miteinander. So. Und diese Antagonistin hätte es eigentlich gar nicht gebraucht dafür, so gefühlt. Ne? Die ist eigentlich im Weg. Die erinnert an die dunkelsten Zeiten anderer Marvel-Filme, wo so halt blasse Antagonisten da sind, damit die Protagonisten irgendwas haben, auf das sie einprügeln können, aber die nichts Interessantes oder weder thematisch noch inhaltlich irgendwie zum Film beizutragen haben. Und genauso ist es hier halt auch. Wann immer das hier wacky Space Adventure mit drei lustigen Protagonistinnen ist, dann hatte ich Spaß und mit allem anderen war ich einfach so müde. Und ich hatte echt, das ist wahrscheinlich das erste Mal in so einem dieser, ich meine, ich finde die meisten Filme relativ so lala aus dem Franchise, aber es war das erste Mal, wo ich wirklich so diese Reaktion hatte, das fühlt sich an, als wäre es als wäre es überholt einfach. Ne? Das fühlt sich an, als wäre es nicht mehr zeitgemäß, was der Film hier macht. Also, hatte ich echt so diese Reaktion, ach, das machen wir immer noch? Das haben wir vor 10 Jahren noch schon gemacht, das müssen wir doch nicht mehr machen. So. Ja, und dann halt, ne, das übliche Post-Credit-Scene deutet die nächsten 50 Filme an und ach ja, das ist einfach alles sehr ermüdend und langweilig und was weiß ich. Und ich habe das Gefühl, die drei Hauptdarstellerinnen haben einen besseren Film verdient, als was sie hier letztlich haben. Deswegen ist es ein Film, den ich nicht wahnsinnig empfehlen würde. Wie gesagt, die drei Hauptdarstellerinnen haben sehr viel mehr Potenzial, als was der Film ihnen bietet. Gerade Iman Vellani ist wirklich einfach eine tolle neue Entdeckung für die Serie und für diesen Film. Aber ich bin in keinster Weise gespannt auf, was da jetzt als nächstes kommt und habe den Film auch nach 5 Minuten wieder vergessen. Ist jetzt nichts, was das Marvel-Universum jetzt wahrscheinlich weiter bereichert. Aber wie viele von denen sind das schon?
Fair.
Und damit machen wir noch einen Film, den du nur gesehen hast.
When Tamir and I were kids, my mom used to tell us stories. The Aya said never to sleep with a bad feeling in our hearts. Because there's a dark thing that feeds on those feelings.
What is the deal with Tamira? Is she doing all right?
My stomach drops every time she like appears out of thin air like that. There's something in here. You can't see it. But inside.
Ja, jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Einzelreview. Und zwar habe ich mir vor ein paar Wochen oder für letzte Woche mit meiner kleinen Schwester sind wir ins Kino gegangen, um uns It Lives Inside anzuschauen. It Lives Inside von Vishal Dutta, einem indisch-amerikanischen oder nur indischen Filmemacher. Und ja, der einzige Grund, wieso wir uns den angeschaut haben, ist, als wir uns The Exorcist Believer angeschaut haben, ein Film, den wir beide nicht mochten, kam ein Trailer, den wir beide ziemlich cool fanden. Und zwar der Trailer von It Lives Inside. Hier spielen einige Namen mit. Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Betty Gabriel, Vicky Sahai, Gage Marsh und viele, viele, viele mehr. Und der Trailer sah super interessant aus. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Horrorfilm, im amerikanischen Setting mit einer indisch-amerikanischen Highschoolerin und einem Monster aus der Heimat ihrer Eltern. Also einem indischen Monster, das sich hier aus der Mythologie, das sich halt da nach Amerika einschleicht und ziemlich fruchteinflößend ist. Der Film fängt damit an, dass wir halt ganz klassisch, wie bei vielen anderen Filmen, dass wir erstmal so die ersten Toten sehen und so die ersten Folgen sehen von diesem Monster. Und zwar sind wir in einem Haus von einer ganz anderen Familie, wo wir Leute entweder tot oder gerade am Sterben sehen. Und dann haben wir ein Cut to so einer völlig verrußten, völlig schwarzen, so einem, wie heißt das, so eine Jar, so ein Marmeladenglas, so ein großes.
Einmachglas.
Ja, genau, so ein Einmachglas. Und es wird so klar, dass quasi diese letzte Person, die gerade noch so am Sterben war, geschafft hat, dieses Monster da einzusperren. Und dann cut to zu unserer Protagonistin, die halt so dieses Average halt Highschool-Life in Amerika hat. Da haben wir schon Dutzende und Dutzende und Dutzende solcher Sequenzen gesehen. Egal, nicht nur in Horrorfilmen, sondern egal was für welchen Film. So Introduction to my life, to my Highschool life von uns, von unserem Protagonisten halt. Und hier muss man sagen, Megan Suri ist eine super, super starke Schauspielerin. Hat mir sehr gefallen. Hier ist auch wieder so, um es vorwegzunehmen, ähnlich wie bei Wing Women habe ich diesen Film jetzt auch nicht so gemocht. Aber ähnlich wie auch beim Film davor, fand ich viele von den Performances auch sehr gut und viele von den Schauspielerinnen, die hier drin sind, fand ich sehr gut. Sie als Protagonistin ist halt, ja, sehr stark, aber das Material, was man hier gibt, ist halt ein bisschen vorhersehbar, weil, okay, was ist man als Highschool-Girl, vor allem, wenn man nicht irgendwie cis-white ist, was sind die Anxieties, die man hat? Ah, okay, ich bin der Outsider, weil entweder Queerness oder weil ich komme halt von irgendwo anders. Und dann hier ist es halt ganz klar einfach diese Schiene, die gefahren wird, so, ja, ah, ich will mehr amerikanisch sein, ich will wie meine Peers sein und dann halt auch dementsprechend sehr offensichtlich, was die Spannungen daheim sind, und zwar, dass die Mom halt so typisch indisch ist und dann auch Hindi mit ihr spricht, aber sie aber nur mit Englisch zurückredet und dann da diese Spannung halt da ist. Also auch sehr, sehr vorhersehbar, obwohl es auch da eine ganz schöne Dynamik eigentlich auch hergestellt wird, also vor allem im Elternhaus, also sie mit ihren beiden Eltern. Im Laufe des Filmes kommt halt also eine ehemalige Freundin von ihr, die halt dieses Einmachglas in der Hand hat und komplett fertig ausschaut. Die hat gefühlt, die hat seit einer Woche nicht mehr geschlafen, die ist so an der Grenze des Wahnsinnigwerdens und kommt so nicht wirklich damit klar, dieses Einmachglas in der Hand zu haben, und sie weiß nicht, was sie damit machen soll, aber sie ist so ein bisschen auch weg. Und unsere Protagonistin weiß so nicht wirklich, ob sie der helfen soll oder nicht, weil es waren mal Freunde, aber jetzt irgendwie nicht mehr, man ist sich nicht sicher. Und letztendlich läuft es darauf raus, dass sie um Hilfe bittet, so, ich krieg hier, there's a monster, it lives inside, please help me, I cannot deal with it myself. Und dann geht der restliche Film weiter, und allzu viel mehr will ich jetzt auch nicht in die Handlung mit eingehen. Was man im Großen und Ganzen sagen kann über diesen Film, ist, dass es ein sehr by-the-books-Horrorfilm ist. Also mit dem Setup, den ich ja gerade erzählt habe, abgesehen von der Mythologie, abgesehen von halt diesem anderen Setting, was halt gezeigt wird, und zwar eine halt indisch-amerikanische Familie in den amerikanischen Suburbs, bis auf die konkreten Aspekte dieses kulturellen Settings, kennt man den restlichen Film. Es passiert nichts Überraschendes hier. Es ist alles so unglaublich vorhersehbar, dass es mir am Ende halt schon also ein bisschen wehgetan hat. Also auch zum Ende, also zum Schluss vom Film hin. Also da bei dem Film, also nochmal ein Kontrast zu Wing Women, bei diesem Film war ich dann wirklich auch enttäuscht am Ende, weil alles so formulaic war.
Okay.
Also alles bis auf Setting. Und das Setting war interessant und die Performances waren gut. Und das kann man schon sagen, dass das irgendwie so einen gewissen Flair reinbringt, dass man das einfach nicht gewohnt ist, so aus einem anderen Teil der Welt so aus der Mythologie da zu ziehen. Aber es ist halt nicht genug. Die Idee ist cool, aber die Idee ist nicht genug, um das auf einen 100-Minuten-Film zu ziehen. Und beziehungsweise man muss halt so ein bisschen mehr ausarbeiten, beziehungsweise auch ein bisschen mehr Gedanken über machen. Wenn ich einen Horrorfilm mache, muss man immer so an die Edge gehen und an die Grenze gehen. Okay, wie kann ich meine Zuschauer auch jetzt überraschen? Weil das ist so oversaturated mit alles wurde schon gemacht oder beziehungsweise gefühlt alles wurde schon gemacht. Das heißt, man muss sehr kreativ sein mit den Sachen, die man visuell zeigen will und mit den Sequenzen, die man machen will.
Yeah.
Und hier war halt nichts da. Es war halt nichts Überraschendes da. Es hat sich sehr samey angefühlt. Bis auf Setting hatte ich das Gefühl, ich hatte diesen Film jede Sequenz schon irgendwo anders mal gesehen. So eine nach der anderen. Und das war mega enttäuschend zum Ende hin, wo ich auch so ein bisschen so ein Checkout hatte und natürlich so auch die Formula von, wenn man dann am Ende auch wirklich das Monster zu sehen kriegt und dann so, ja, okay, it's all right, I guess, I don't know. Also, und die Sache ist die, bevor ich jetzt mich hier nochmal verliere, die Sache ist die, ich bin ja gar nicht mal so der Genre-Gucker, so jetzt im Vergleich zu dir oder im Vergleich auch zu Luke, so Fantasy-Filmfest oder sowas. Ich bin ja gar nicht mal so hart auf dieser Schiene, aber es hat sich trotzdem so viel, so vorhersehbar angefühlt, dass es also schon mir schon ein bisschen wehgetan hat. Und ich will ja gar nicht wissen, wie es dann bei euch wäre, wo es einfach so ist, ah, okay, ich sehe 10 Minuten von dem Film und ich weiß exakt, wie die restlichen 80 ausschauen.
Ich habe den Trailer gesehen und hatte das Gefühl, ich weiß, was dieser Film ist, aber.
Ja, und das ist die Sache. Den Trailer fand ich interessant und der Trailer hat alle besten Momente. Und der Rest ist, sage ich mal, der Rest ist nicht heiße Luft, aber der Rest ist, ja, wie du gesagt hast, man kann sich den restlichen Film zusammenstricken aus diesen Sequenzen, die man gesehen hat. Beziehungsweise, man muss sich nicht mal viel Mühe geben. Also, das ist die Sache. Es ist nichts Überraschendes drin. Es ist sehr, ich jump hier von Plotpoint zu Plotpoint, ich weiß, wo es hingeht. Und es ist auch leider dann am Ende auch, obwohl der Setup interessant ist, ist es halt aber auch nicht furchteinflößend genug oder auch visuell interessant genug, um mich am Ball zu halten. Ja, im Großen und Ganzen ist es halt dann so eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Deswegen, das war nicht so toll, um ehrlich zu sein.
Schade.
Es ist eine Weile her, seitdem ich, beziehungsweise, was heißt eine Weile her, als ich mit meiner Schwester Exorcist Believer angeschaut, war es auch so, yeah. Okay, nicht so toll. Oh,
jetzt again. Guter Winning Streak so bei euch.
Mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben uns als nächstes Saw 10 vorgenommen.
Okay.
Mal gucken, ob das Free for Free wird oder ob der uns dann ein bisschen, ob der uns dann besser gefällt.
Falls jemand noch Eclipse at Sight sehen will, ich habe noch Freikarten rumliegen. Ich werde es nur nicht mehr schaffen, den im Kino anzuschauen, weil der nur noch in ganz wenigen Städten in Deutschland nur noch läuft und nicht in Berlin, wo ich gerade bin. So, ich habe gesehen, aber in einigen Städten läuft er noch. Falls irgendjemand Freikarten für diesen Film will, ich habe 3, ich werde sie nicht einsetzen können. So, schreibt uns einfach und ich schicke die euch. Kein Witz, wenn ihr Freikarten wollt, wer zuerst kommt, ich schicke sie euch zu. Falls ihr den Film noch, falls ihr irgendwo wohnt, wo der Film
falls
läuft
ihr noch sehen
und
wollt.
Nach Ted's Review ihn noch sehen wollt, also. Aber, ja.
Ich meine, wenn man sich so 2 Leute zusammenholt und dann so als Gruppe was sich zusammen anschauen geht, dann ist immer wieder noch ein bisschen anders als,
genau.
Als alleine. Aber ja, von meiner Seite ist das leider keine Empfehlung. Es ist halt, ja, also wie der Joe gesagt hat, schaut euch den Trailer an und dann wisst ihr eigentlich genau, was für ein Film das ist. Und dann könnt ihr nochmal sagen, lohnt es sich nicht. Aber für mich hat es sich dann leider nicht gelohnt.
Wap, wap, wap.
Und damit kommen wir dann zu unserem einzigen und ersten Doppelreview.
Du hast gesagt, du hast deine Eltern gehört, als du das Haus verlassen hast. Stimmt das?
Ich habe zwar nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber der Tonfall...
Wenn du nicht gehört hast, was sie gesagt haben, kannst du gar nicht wissen, ob es nicht doch ein Streit war.
Ich weiß, was ich gehört habe.
Also wie du weißt, ist im Obduktionsbericht keine genaue Todesursache angegeben.
Stopp. Ich habe ihn nicht getötet.
Darum geht es doch nicht.
Ich sage nur, dass ich ihm gegenüber aufrichtig war.
Aber als sie ihn mit dieser Frau betrogen haben, waren sie nicht mehr aufrichtig. Wieso? Also diese Situation hat doch etwas sehr Seltsames an sich. Geben Sie zu, dass er eifersüchtig war?
Folgt man Ihrer Logik, waren alle Probleme von Samuel meine Schuld.
Du musst anfangen, dich so zu sehen, wie andere dich wahrnehmen werden.
Ich habe nichts mehr zu sagen. Du beschwerst dich über dein Leben, dass du dir ausgesucht hast. Du bist kein Opfer. Gar keins, klar?
Ich bin ein Mann, der betrogen wurde. Schalt deine Eiseskälte! Lass mir aus! Du bist brutal!
Ja, ich bin brutal! Ich habe mich geirrt.
Du hast dich geirrt.
Ich bin unschuldig, das weißt du, oder?
Anatomy of a Fall, Anatomie d'une Chute, ist ein neuer Film aus Frankreich von Justine Triet, die damit in Cannes den großen Preis dieses Jahr gewonnen hat. Spielen mit Sandra Hüller, Swan Arlo, Milo Machado Granet, Antoine Reinhardt und viel mehr. Und es handelt von einer Familie, einer Deutschen, die mit einem Franzosen verheiratet ist. Sie haben einen Sohn und leben da irgendwo bei Grenoble, so ne, in den Bergen, ein bisschen abgelegen, sehr einsam. Sie ist sind beide Schriftsteller, aber sie ist deutlich erfolgreicher als er. Oder beziehungsweise er ist mehr so, er würde gerne schreiben, aber, also erfahren wir dann so nach und nach. Aber gab da Probleme. Und der Film startet mit, dass eine junge Frau, die da ist, um Sandra Hüller zu interviewen als Schriftstellerin. Und wir hören nur von oben, wo ihr Mann wohl ist, laute Musik, der sie offensichtlich so laut auftritt, um das Interview zu stören. Also da hängen irgendwelche Spannungen in der Luft. Die beenden das Interview, die Frau geht und dann stürzt der Mann aus dem Fenster, was wir jetzt nicht sehen, aber der Sohn findet den Mann tot vor dem Haus liegen und ziemlich schnell ist eine Ermittlung am Laufen, was ist hier passiert, und Sandra Hüller als die Ehefrau ist natürlich die Hauptverdächtige hier. Hat sie ihn umgebracht, hat sie ihn nicht umgebracht? Der Großteil des Films ist ein klassisches Courtroom-Drama, wo wir versuchen herauszufinden, ob Sandra Hüller ihren Ehemann umgebracht hat oder nicht. Und das ist keine so einfache Frage, sagen wir es mal so. Und dazwischen hängt natürlich dieser Sohn, der ja ein kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Auch hier natürlich sehr in der Schwebe hängt und auch den Fall des Gerichtsverfahrens maßgeblich beeinflussen kann, je nachdem, was er aussagt und was nicht und so weiter. Also sehr spannend das ganze. Ted, wie ging es dir mit Anatomy of a Fall?
Anatomy of a Fall. Mir ging es ja sehr gut. Mir hat der Film extrem gut gefallen, muss ich sagen. Allen voran die Performances, die hier da waren. Und dann natürlich, viele Leute heben Sandra Hüller hervor und auch vollkommen zu Recht. Aber für mich war auch der ganze Cast eigentlich sehr stark und auch überraschend stark ihr Sohn, der Kinderschauspieler, also Machado Grana, der hier die Rolle eines seh- und hörbeeinträchtigten oder zumindest nur sehbeeinträchtigten kleinen Jungen.
Ja,
sehbeeinträchtigt. Ist der Sehnerv, der wegen eines Unfalls zuvor beeinträchtigt ist und er deswegen ja halt einfach nicht mehr so gut sieht. Ich war sehr beeindruckt von seiner Performance. Und dann muss man auch sagen, dass der Film auch eine sehr starke Performance von dem Hund hatte, die mich absolut geflasht hat, wo ich mir dachte, okay, was haben sie hier gemacht? Wie haben sie das gemacht?
Ja.
Meiner kann das nicht.
Ja, also direkt nach dem Film habe ich ein Interview mit der Regisseurin gehört, wo sie gefragt wurde, wie habt ihr das mit dem Hund hinbekommen? Weil ich habe auch während dem Film gedacht, sag mal, weil es gibt eine Szene, der Hund stirbt nicht, keine Angst, aber es gibt eine Szene, wo es ihm nicht gut geht, sagen wir es mal so.
Ja.
Und ich habe gedacht, also die müssen dem doch irgendwas gegeben haben. Also das spielt ja, der doch nicht einfach. Und tatsächlich ist es einfach nur extrem gutes Training.
Ernsthaft? Ja. Holy shit.
Das ist irre.
Weil es war auch die Sache, das war meine Sorge während der Szene. Ich so, was haben sie diesem Hund gegeben oder angetan,
ja,
damit er jetzt gerade das macht, was er macht.
Mein Ding war, ich muss danach googeln, ob die diesem Hund irgendwas angetan haben, ob ich diesen Film gut finden kann oder nicht.
Ja, sehr berechtigt, weil es sah einfach nur heavy, also ja, wie gesagt, wenn es einfach nur gutes Training war, dann war das hier die Schauspielleistung.
Training und Filmtrickserei halt, ne? Praktische Effekte, ja, und so weiter.
Aber ja, wie gesagt, ich fand alle Performances hier sehr stark, auch von den kleinen, auch von den Nebencharakteren, die wir drin waren. Also ihr Anwalt, der halt zu ihr nach Hause kommt und auch ein alter Freund ist und der sie dann auch vor Gericht vertritt, und dann aber auch der Prosecutor vom Staat, der so the most unlikable person überhaupt ist, aber so halt auch perfekt seine Rolle spielt. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass einfach so, ah, okay, eine Gemeinsamkeit mit auch einem anderen Film, der auch sehr hoch für mich, den ich auch sehr mochte dieses Jahr, der auch ein French Courtroom Drama ist. Einfach dieses von Anfang des Jahres, als ich mir Saint-Omer angeschaut habe
Alice
Diop, die ja ihr Feature-Filmdebüt gemacht hat, nachdem sie, also die Dokumentarfilmmacherin, der auch ein extrem guter, extrem starker Film war, der halt auch so zum größten Teil einfach ein Courtroom-Drama ist. Und hier halt wieder, und ich muss sagen, es ist nicht so, als ob ich sie früher viel gesehen hätte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, habe ich sie vermisst oder keine Ahnung? Gerade gefallen sie mir sehr. Vor allem, wenn sie halt auch sehr gut gemacht sind. Und der hier ist sehr gut gemacht. Und vor allem, es gab so ein paar, also eine Handvoll Entscheidungen, wie sie ein paar Szenen angegangen sind. Die waren jetzt vielleicht nicht auf eine technische Weise beeindruckend, aber das waren so interessante Entscheidungen. So einfach nur die Kameraarbeit. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ich weiß, es waren mehrere Szenen, aber die einzige, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist eine, ich glaube, das erste Mal, wenn Daniel, also der Junge, vor Gericht verhört wird und dann quasi dieses Hin und Her zwischen den Anwälten ist, die jetzt beide auf ihn einreden. Das hat einen sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen. Das fand ich eine sehr, sehr, sehr starke Szene. Aber ja, auch der Film generell hat viele klassische Szenen, auch diese natürlich, es hat nicht jedes Courtroom-Drama hat es, aber wir haben ja auch so sehr elegant eingeführte Flashbacks, und hier haben wir einen, der halt sehr, sehr lang gehalten ist, und das ist jetzt auch wirklich so eine, mit Absicht so eine Szene, okay, hier, das ist vorher der Acting-Chops, zeigt, was ihr könnt.
Yes.
Und da haben beide Schauspieler sofort gezeigt, was sie können. Und ja, man muss betonen, Sandra Hüller ist echt super, super, super gut in diesem Film.
Yeah.
Und hat sie nicht auch, also ist es neben der Palme d'Or, hat sie nicht auch Best Actress dafür gekriegt?
Das kann gut sein. Lass mich das nachschauen.
Zumindest denke ich, dass sie da mit dabei war.
Nö.
Ah, nee, okay.
Also sie haben die Palme d'Or gewonnen.
Also einfach nur Palme d'Or. Ja,
okay. Und die Palme Dog. Für den Hund.
Ah ja, für Messi.
Ja.
Ah ja. Messi ist der Name des Hundes. Also nicht des Charakters, sondern des Hundes.
Ja.
Der war auch irgendwie, war er nicht bei den Endcredits einfach so als Erster angeführt.
Ja, ich glaube schon. Also war auf jeden Fall prominent drin. Also Sandra Hüller hat einen European Film Award gewonnen dafür.
Ah, okay.
Also,
ja, okay. Ja. Da hatte ich's vielleicht falsch im Kopf. Mhm. Aber ja, mir hat dieser Film extrem gut gefallen. Noch besser als der letztjährige Cannes-Gewinner. Also den fand ich auch schon gut. Da hatte ich jetzt, der war für mich ein bisschen uneven dann am Ende.
Mhm.
Der Triangle of Sadness. Da hat mir der hier schon, der hat mich um weit mehr abgeholt. Wie ging's denn dir?
Ja, sehr ähnlich. Ich fand den auch sehr gut. Ich bekanntermaßen liebe Courtroom-Dramas. Das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Kann den immer sehr viel abgewinnen und das war schon ein sehr, sehr gutes. Wie du gesagt hast, Performance ist generell Hammer. Sandra Hüller, Oscar-verdächtig, aber auch Milo Machado Granier oder wie man ihn auch immer ausspricht. Krasse Neuentdeckung der Kinderdarsteller. Hammer. Also gerade auch, wie der Film endet. Starkes Ding von ihm. Und was ich hier besonders mochte, ist die Ambiguosität dieser ganzen Geschichte, weil ich sag nur so viel, der Film liefert keine klaren Antworten. Es hat viel Diskussionspotenzial am Ende des Films, wie unterschiedliche Leute diese Geschichte gesehen haben, weil bei dieser Anschuldigung gegenüber Sandra Hüller, dass sie eventuell ihren Ehemann umgebracht hat, hängt halt, also das ist sehr interessant, ist ein interessantes Thema, weil da so häusliche Gewalt eben in dem Fall ausgehend von einer Frau in der Luft hängt, ne? Also so psychologische Gewalt hauptsächlich. In dem Fall, ja, also viel des Films damit verbracht wird, ein psychologisches Profil dieser Beziehung quasi, dieser Ehe zu zeichnen. Und da schafft der Film das eigentlich sehr gut, dass dein Verständnis oder dein Glaube darum, also was du glaubst, dass passiert ist oder was dir wahrscheinlich, also wie es ein gutes Courtroom-Drama sollte, das ist der Sinn von einem Courtroom-Drama, was sie so gut macht, ist, dass du selber quasi wie in der Jury sitzt und immer wieder durch neue Erkenntnisse deine Meinung leicht änderst, was denn hier vorgefallen sein könnte, ne, was hier Sache sein könnte. Und das schafft dieser Film wunderbar, da deine eigene Vorstellung, dein eigenes Bild auf diesen Fall und diese Person bei Sandra Hüller immer wieder auf den Kopf zu stellen, immer wieder anzupassen. Und am Ende dreht sich da halt dann ganz viel um die Beziehung zu ihrem Sohn und wie dieser Sohn in dieser Familie oder in diesem zwischen diesen zwei Eltern ist und in diesem Beziehungsgeflecht und so weiter. Und da ist eben diese die Kinderperformance auch wahnsinnig, wahnsinnig ausschlaggebend für den Erfolg dieses Films. Und das ist alles, guter Scheiß, das ist guter Shit hier. Er ist sehr schlicht inszeniert, aber sehr schön, hat mir gut gefallen. Und ich glaube, ich würde ihn auch zum letztjährigen Palme d'Or-Gewinner, ich würde ihn auch noch mehr bevorzugen als Triangle of Sadness. Ich mochte Triangle of Sadness definitiv mehr als du, aber ich glaube, also ich mag einfach so ein, es ist mehr genreig, dieser Film, ne? Es ist mehr, hat mehr Thriller-Charakter, ja, ja. Es hat mehr so Mystery-Charakter, ein bisschen Hitchcockig teilweise, also ist auch noch mehr auf meiner Wellenlänge, was das angeht, und ich hatte da sehr viel Spaß damit. Sehr schwer über den Film zu reden, weil man möglichst nicht spoilern will. Ich bin da auch nahezu blind reingegangen und es war gut. Also da wirklich,
stimme ich zu, ja,
soll ich sagen, mal unvoreingenommen an diesen Fall ranzugehen, wie es ein Mitglied einer Jury tun sollte, ist auch als Zuschauer dieses Films nicht verkehrt, weil ich glaube, da entfaltet der Film seine wahren Stärken, dir diesen Fall konstant spannend zu präsentieren, mit neuen Wendungen zu versehen und diese kleinen Charakterzüge in Sandra Hüllers Performance und in dieser Person halt einfach, die dann deine Meinung über das Vorgefallene Stück für Stück anpassen. Das ist die große Kunst hier und das war sehr gut. Ist ein Highlight des Jahres. Top 10 weiß ich nicht, bin ich mir noch nicht sicher, aber durchaus in der besten Liste anzufinden, definitiv.
Ja, bei mir das Gleiche. Und ich bin auch voll, also ja, ich will auch so wenig wie möglich sagen, ja, die Ambiguosität, die halt drin ist, die gibt halt auch den Raum, diesen Charakteren halt auch wirklich tiefe Tiefen zu geben. Dass man auch diese so viele Layers hat, wo man halt auch immer ständig was Neues entdeckt, aber auch immer nicht nur irgendwie Fakten rausgezogen werden, sondern auch alles im Reinen ist mit der Person, die halt da gerade gezeigt und gezeichnet wird, beziehungsweise auch von vielen Aspekten, von vielen Perspektiven halt auch gesehen werden. Natürlich, auf der einen Seite sind es Karikaturen, auf der anderen Seite ist es womöglich Aussagen einer Schuldigen, die halt nicht schuldig dastehen will. Also yeah. Es ist, der Film hält alles sehr schwammig und deswegen ist es umso effektiver für mich. Ich bin auch vollkommen blind reingegangen. Tatsächlich, für mich war das Einzige, was ich über den Film kannte, wusste, das Einzige, was ich davon gesehen hatte, war die Banner-Art in Letterboxd. Und die Banner-Art in Letterboxd, das ist die Szene, wo Sandra Hüllers Charakter in dieser Bench hockt und dann immer mal wieder zu ihrem Sohn in die Menge guckt.
Yeah.
Und ich habe das ein paar Mal gesehen. Also ich schaue es mir gerade auf Letterboxd an. Also da sieht man nicht, dass sie unbedingt sitzt. Ich dachte, da steht sie. Und für mich war das so, oh, sie ist die Scary Prosecutorin. Sie ist die Anwältin. So einfach nur so, wie sie in dem Bild ausschaut. So, ich dachte so, okay, darum geht's hier irgendwie in dem Film. Und dann okay. Natürlich komplett Expectations sofort raus aus dem Fenster, als der Film dann angefangen hat. Deswegen, ja, ich stimme dazu. Ich will da auch nicht allzu viel mehr sagen. Es ist sehr gut, da so blind wie möglich reinzugehen. Ich muss sagen, für mich ist er auch, also bei mir wird er auch ziemlich weit oben landen, wo er am Ende jetzt sein wird. Aber er ist auf jeden Fall bei mir auf der, nah an meinen allerbesten Filmen, die ich dieses Jahr, die ich mochte. Ich habe das Gefühl, das ist so einer, den ich gerne jetzt auch, obwohl ich sage, es ist sehr gut, da blind reinzugehen. Ich würde gerne so mit dem Wissen, was man jetzt von diesen, weil es ist auch ein langer Film, das sind 2,5 Stunden mit dem Wissen, mit dieser Zeit, mit dem man diesen Charakter verbracht hat, ob er beim zweiten Mal anschauen irgendwie sich anders entfaltet, wäre für mich interessant zu sehen.
Ja, das stimmt.
Aber ja, für mich, von meiner Seite ist das eine volle Empfehlung. Also, wie gesagt, wollte es erwähnt haben, 2,5 Stunden sind es, 2,5 Stunden Courtroom-Drama, also auch viel sind wir im Courtroom, viel ein Hin und Her von Beschuldigungen und diesen rechtlichen Szenen. Einfach im Kopf behalten, wenn man ins Kino geht.
Ja, muss man mögen halt, ne?
Ja. Muss man mögen, ja.
Aber also ich würde sagen, es ist spannend genug, also super spannend inszeniert. Also das sollte, glaube ich, nicht abschreckend sein, dass das Ganze größtenteils in einem Gerichtssaal stattfindet.
Man muss sich nur dem bewusst sein, wie du gesagt hast, für mich hätte auch länger sein können, hätte auch nur im Gerichtssaal sein können. Also auch die Szenen, die da gemacht sind. Also ich auch, entweder entdecke ich die Liebe gerade jetzt neu für mich oder habe ich früher nie genug Filme geschaut, um die für mich zu entdecken, aber gerade diese Courtroom-Dramas, die tun es mir an, irgendwie.
Sehr gut. Jetzt hast du eine ganze Liste an klassischen Courtroom-Dramas, die du jetzt
anfangen Ja, genau.
Okay, oberste Empfehlung, Judgment in Nuremberg. Das,
das ist so einer, der seit über 10 Jahren auf der Liste ist.
Yes. Okay.
Der muss bald angeschaut werden.
Nice.
Aber ja,
alright.
Für mich straight Empfehlung.
Volle Empfehlung, ja. Würde ich auch sagen. Ist definitiv die Empfehlung. Ja, ich meine, die anderen 2 Filme waren ja so, die ich reviewed habe. Also,
ja, von den anderen 3, die ich gesehen hatte, Totem war, ist jetzt auch ein, den ich sehr schön fand und gut fand. Da ist auch eine sehr andere Art von Film. Aber wenn ich mich für einen entscheiden würde, wenn von diesen, wie viele Filme haben wir jetzt besprochen? Von diesen 6 Filmen, die wir angeschaut haben, wenn ihr einen anschauen sollt, dann schaut euch Anatomy of a Fall an.
Absolut.
Das werdet ihr nicht bereuen.
Bleibt spannend zu sehen, ob wir den im Oscar-Rennen wiederfinden werden. Das würde mich freuen.
Stimme ich zu.
Und damit würde ich sagen, falls ihr irgendwas davon gesehen habt, von den Titeln, die wir diese Woche besprochen haben, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek@gmail.com. Falls ihr in irgendeiner der Städte wohnt, wo It Lives Inside noch gezeigt wird und ihr den kostenlos sehen wollt, schreibt uns. Dann gibt es 3 Freikarten, die ihr haben könnt. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen für die Reviews oder eben nächsten Donnerstag mit der nächsten Folge. Was auch immer dann da rauskommt. Top 52, glaube ich.
Was auch immer.
Was auch. Irgendwas wird da sein.
Irgendwas wird da sein. Wir lassen euch nicht euch langweilen ohne uns.
Absolut. Also bis dahin. Macht es gut.
Tschüss.